Ich habe ein neues Expertengespräch für dich vorbereitet, vielmehr drei Teile sogar. Und mit Stefan geht's heute los. Stefan Klung, wir sprechen über Klarheit finden, Raum schaffen, Leadership und Mindfulness. Und lass dich von ein bisschen Hundegebell und Regenschauer im Hintergrund nicht abschrecken. Es war wirklich toll. Gute Inspiration. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in einer neuen Folge vom Podcast Next Level Leadership. Jetzt gibt es mal wieder ein Gespräch und diesmal ist es nicht nur eine Folge, die daraus entstanden ist, sondern es werden genau drei Folgen sein, denn mit Stefan Klung habe ich so viele tolle Dinge besprochen, von denen ich glaube, dass sie für dein Next Level Leadership wirkungsvoll sein werden, dass ich gesagt habe, daraus möchte ich das, da möchte ich mehr draus machen. Das soll in kleineren Happen zur Verfügung gestellt werden, denn es ist einfach wahnsinnig inspirierend und inspirativ. Und ach, du merkst, ich komme schon gar nicht aus der Begeisterung raus. Also, Stefan Klung ist ganz, ganz vieles. Er ist ehemaliger Sportprofi aus dem Handball, Vater von drei Kindern. Er hat eine ganz reichhaltige berufliche Karriere hinter sich, ist unter anderem Gründer gewesen, Geschäftsführer, Strategieberater und arbeitet derzeit in seiner jetzigen Lebensphase, und anders kann man das gar nicht beschreiben, als Executive Coach. Kollege von mir ist Impulsgeber, integraler Mentor, und hat einen eigenen Podcast an den Start gebracht, der Beyond KPI heißt. Und du wirst gleich merken, mit Stefan ist es garantiert nicht langsam, nicht langweilig und ja, es kommt geballte Energie auf die Ohren. Also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hier kommt der erste Teil aus meiner Gesprächsreihe mit Stefan Klung. Und in diesem Teil haben wir uns ja über das Thema Führung Beyond KPI unterhalten. Also was passiert denn mit Führung hinter den Kennzahlen? Und in diesem Teil drehen wir uns vor allen Dingen darum, wie wir Räume schaffen, Klarheit finden und was Leadership und Mindfulness im Wandel der Zeit damit zu tun haben. Viel, viel gute Inspiration und direkt schon vorab angekündigt, in ein paar Tagen kommt Teil 2 und den möchte ich dir auch jetzt schon ans Herz legen. Viel Spaß. Herzlich willkommen in einer neuen Folge hier im Podcast Next Level Leadership. Heute mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Das ist was ganz Besonderes heute, weil wir nämlich ein neues technisches Equipment testen, das der Stefan mitgebracht hat. Also ich gebe mich hier in die technischen Hände von Stefan und gleichzeitig werdet ihr in gewohnter Manier ein hoffentlich schönes Interview für Next Level Leadership bekommen, was ja dafür da ist, alle 2 Wochen neue Impulse an die Hand zu geben, wie wir zusammen irgendwie eine gute Zukunft gestalten können, herbeiführen können. Und mit Stefan habe ich mir jetzt mal einen männlichen Kollegen an die Seite geholt, das mich auch sehr freut. Stefan, du bist alles Mögliche. Ich habe es im Intro schon ein bisschen gesagt. Du hast ein ganz schön bewegtes Leben auch schon hinter dich gebracht, wenn man das so sagen kann. Da ist ganz, ganz viel passiert. Und heute Next Level Leadership ist ein Podcast-Angebot. Du hast auch ein Podcast-Angebot, das heißt Beyond KPI, irgendwo hinter den Zahlen. Mal so eine kleine freche Eröffnungsfrage. Wann hast du dich denn zuletzt auf die Waage gestellt?
Sehr schön, ja. Tatsächlich, ich starte mit etwas, was man nicht erwartet. Genau. Ich bin ja gar nicht so der Wagenmensch. Also im Sinne von, ich stelle mich auf eine Waage. Und jetzt gerade, wo du mich das fragst, stelle ich das fest. Es gibt mal irgendwie so Momente, da stelle ich mich da drauf und dann stelle ich immer fest, was macht jetzt eigentlich diese Zahl mit mir? Jetzt will ich das aber gar nicht so kompliziert machen und auf deine Frage mal antworten. Ich glaube, das ist 2 Monate her oder so, bestimmt. Und war eher wirklich zufällig geprägt, weil, wie gesagt, zum einen besitze ich gar keine Waage und zum anderen gibt es jetzt nicht so eine große innere Bewegung, um mich ständig da drauf zu stellen. Wenn du mich jetzt nach der Zahl fragst, dann muss ich nochmal überlegen, ob ich darauf dann ehrlich antworte.
Der Kenner genießt und schweigt, oder wie sagt man das? Genau. Gab es denn da mal andere Phasen in deinem Leben, wo das wichtiger war?
Ja, also absolut. Und das hat sicherlich was auch mit der Lebensphase Leistungssport zu tun. Da sind ja KPIs so ganz interessant. Die werden ja eher, ich würde sagen, aus heutiger Perspektive sagen, an jemanden oder an mich rangetragen. Jetzt muss man allerdings ehrlicherweise auch wieder sagen, das ist jetzt ja auch alles gute 25, 30 Jahre her. Da war ja so die trainingswissenschaftliche, zahlenbasierte Auswertung ja noch nicht so wie heute. Also heute, glaube ich, nochmal ist das in einer exponentiell anderen Liga unterwegs. Aber damals gab es natürlich so ein paar Parameter, wie zum Beispiel Gewicht. Und vordergründig, und ich glaube, einige, die sich vielleicht so im Leistungssport, vielleicht sogar auch im Handball bewegen, die kennen das so, wenn man nach der Saison Urlaub hatte und dann so in die erste Vorbereitungsphase einsteigt, dann ist meistens der erste Akt, sich auf die Waage stellen zu müssen, um mal zu schauen, wo steht man denn eigentlich? Und das natürlich mit dem klaren Ziel, dass am Ende der Vorbereitung, also quasi zum Saisonstart, in Anführungszeichen dein perfektes Gewicht sozusagen eigentlich natürlich sich auf der Waage zeigen muss, was immer das auch heißt übrigens ja in dem Kontext, ne? Also das heißt ja gar nicht jetzt dünner werden, sondern es gibt, und das weiß ich zum Beispiel aus heutiger, das weiß ich genau, meine Zahl war immer 89. Also mein sogenanntes Kampfgewicht, wenn die Saison begonnen hat, war immer 89 Kilo. Und das Interessante war, ich würde sogar fast behaupten, das war 10 Jahre lang so. Mit allen Höhen und Tiefen, ne? Also je nach Vorbereitungsphase, also wenn es eher so in diese Kraftausdauerphasen ging, dann ist es meistens leichter geworden. Und wenn es in so Maximalkraftphasen ging, dann ist es meistens schwerer geworden. Ich darf aber auch, wie gesagt, dazu sagen, das ist lange her und heute ist das deutlich anders.
Ja, ich glaube, das können wir an der Stelle sagen. Hier sitzt jetzt geballte Lebenserfahrung sich gegenüber. Wir haben zusammen 5 Kinder. Deine sind ja schon viel älter, ne? Die sind ja schon so, dass du schon wieder entspannt bist. Das grundentspannt, wie wir eben
Ich war
festgestellt haben,
natürlich
oder?
die ganze Zeit maximal entspannt.
Natürlich. Wer ist das nicht?
Nein, aber genau. Also meine Kinder sind alle im zweiten 20er, in der zweiten 20er Hälfte, also von 25 bis 28, 29, sage ich mal, alles dabei. Die haben ihr, und das ist ja auch sehr gut, ihr eigenes Leben. Das heißt also, ich muss jetzt keinem morgens mehr irgendwie ein Butterbrot schmieren, damit er in die Schule geht oder sonst irgendwas. Verändert aber natürlich auch irgendwie ganz viel. Das sage ich auch ganz offen, ist völlig klar, ja.
Und da haben wir wieder Zahlen, ne? Jahreszahlen, Alterszahlen, die sind jetzt schon groß. Wobei 27, wenn ich überlege, was ich mit 27 gemacht habe und von heute darauf schaue, wie groß und erwachsen ich dann wirklich war, weiß ich auch nicht so. Wie war das bei dir damals?
Ja, ich glaube, wo du zum Beispiel gerade meine Kinder ansprichst, ist gerade so eine Phase, wo eigentlich regelmäßig, jetzt vielleicht nicht alle und auch nicht ständig, aber häufiger durchaus von meinen Kindern mal so eine Art von Hink kommt, der dann heißt, also ich bin ja jetzt 27, da warst du ja schon dreimal Vater.
Ja,
Also mit
Wahnsinn.
27 weiß ich, muss ich gerade selber nochmal rechnen, aber so ungefähr. Also das heißt, die Lebensrealitäten sind einfach völlig andere bei denen, was völlig in Ordnung ist. Aber ich sag eben, also von daher, da spielen Zahlen sicherlich auch eine Rolle und dann eben immer, wo ich, und jetzt deine Frage war ja, wo stand ich da? Genau, mit 27 war ich noch Handballprofi und habe damit sozusagen meinen Unterhalt verdient, habe parallel studiert und war eigentlich schon eben dreifacher Vater. Jetzt, wie gesagt, jetzt will ich nicht so trennscharf, aber so. Und deswegen meine Lebensrealität war sicherlich eine ganz andere als die meiner Kinder heute. Das darf ich so offen sagen, ja.
Wahnsinn. Was hat dich von dieser Zeit an den Punkt gebracht, wo du jetzt bist, dass du einen Podcast rausgebracht hast, der Beyond KPI heißt, ne? Da geht es ja auch wirklich darum, hinter Zahlen zu gucken, hinter Zahlensteuerung vielleicht auch zu gucken, sich eben, vielleicht jetzt hatten wir gerade das Thema mit der Waage, ne? Sich eben nicht beeindrucken zu lassen von irgendeiner Zahl, die da auf der Waage ist. Also Zahlen zur Steuerung zu nutzen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist? Wer bist du überhaupt? Und wenn ja, wie viele?
Da wäre ich jetzt bei Chuck Norris alles.
Ja.
Also auf die Frage, was hat mich dazu gemacht, dann würde ich sagen alles. Also das ist wahrscheinlich so viel und so facettenreich, dass das soll jetzt nicht vermessen klingen, wahrscheinlich die Zeit hier in dem Podcast gar nicht ausreicht.
Es ist ein volles Leben, ja.
Ja, es ist relativ voll, relativ dicht und auch sehr schnell gewesen. Vielleicht ist tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn ich von heute drauf schaue. Und da will ich jetzt mal so einen No-Brainer benutzen. Wir haben ja in Anführungszeichen leider immer alle das Problem, dass wir das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Also von daher, wenn ich heute da drauf schaue, dann würde ich wahrscheinlich heute viel mehr in Beyond KPI packen, als ich das in der Lebensphase selber gemacht habe. Also so ein bisschen, ein Stück weit verklärend natürlich in der Rückschau, ne? Da muss man ja mal ein bisschen aufpassen, dass man das nicht alles glorifiziert, aber auch nicht alles doof war, sondern eben gesund da drauf schaut und sich fragt. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass einiges in meinem Leben irgendwie auf dieses ganze Thema Beyond KPI eingezahlt hat und nach wie vor wahrscheinlich einzahlt. Und trotzdem muss ich immer auch ein bisschen vorsichtig sein, das eben jetzt nicht so völlig zu überladen und zu sagen, ja, das war mir natürlich alles vor 30 Jahren schon klar und jetzt fügt sich alles zusammen, was schon immer so sein sollte. Also ein bisschen hart an der Spiritual Bypassing-Grenze, würde ich sagen. Aber nee, es gibt schon deutlich mehr Dinge, wo ich jetzt drauf schaue und sage, das ist krass, dass das irgendwie genau so war. Und vielleicht ist interessant an der Stelle, zu deiner Frage Beyond KPI, so der Begriff Beyond KPI ist fast total profan entstanden. Und zwar habe ich so vor 5 Jahren meine Website neu gemacht. Und da ich irgendwie auch eine, zumindest glaube ich das und erzähle mir die Story, eine relativ hohe Affinität auch zu Texten habe, selber schreiben und so weiter, das irgendwie auch schön finde und Spaß mache, war eben so die Frage, was schreibe ich jetzt eigentlich auf meine Website? Und da eben die ganze Sache, sich mit sich selber zu beschäftigen, du sagtest, wer bin ich eigentlich? Also die Frage, jetzt muss ich natürlich trennscharf sagen, naja, das ist wahrscheinlich lifelong process, das rauszufinden, aber irgendwie ich jetzt auch so seit 15 Jahren mich doch durchaus etwas intensiver damit beschäftige und im besten Falle auch nicht nur mit mir selber, sondern eben grundsätzlich mit dieser Frage, ist da vielleicht ein Stück weit mehr Klarheit reingekommen, als ich versucht habe, eben diesen Text zu schreiben und der Begriff Beyond KPI. Ich hoffe, das klingt jetzt für manche nicht schon zu esoterisch, ist irgendwie aufgetaucht, eben auch in einer, weiß ich nicht, ich habe in der Stille gesessen und dachte, okay, was macht mich denn eigentlich aus? Was will ich denn vielleicht auch erzählen? Und deswegen ist Beyond KPI für mich auch eher metaphorisch zu verstehen. Also es ist ja gar nicht so, dass ich nur sage, ich will mich jetzt über Key Performance Indicators mit Menschen unterhalten, sondern Beyond KPI steht für mich, wie ich gerade schon sagte, eher für eine Sicht auf die Welt, für vielleicht das, wo ich merke, okay, da bin ich eigentlich unterwegs in den Sphären. Das macht mich vielleicht aus. Wie gesagt, das möchte ich aber mit aller Vorsicht sagen. Aber so merke ich, ist mein Blick auf die Welt extrem stark geprägt. Und deswegen gibt es eben diesen Begriff Beyond KPI in meinem Leben. Das klingt jetzt sehr pathetisch. Und es gab auch schon immer mal die Idee, andere Formate zu machen. Und da kann ich sagen, jetzt mal, wo du den Podcast mit aufführst, die Energie dafür, das jetzt einfach mal zu machen, die ist tatsächlich dann irgendwann im Sommer gekommen. Und die Frage, wie heißt denn dieses Format? Das ist interessant. Die war sofort beantwortet. Also von daher, so ist es zu diesem konkreten Format Podcast gekommen. Aber die Geschichte dahinter ist, ja, wahrscheinlich der berühmte Double-Click da drauf und die ZIP-Datei öffnet sich und auf einmal ist mehr dahinter. Was im Übrigen für mich auch wieder für Beyond KPI steht. Nämlich so, man sieht Dinge vordergründig, ne? Don't judge a book by its cover so ungefähr, und dann machst du das Ding auf oder du machst den Doppelklick da drauf und auf einmal merkst du, das ist ja viel mehr dahinter. Ich glaube, nee, ich weiß, das kann ich durchaus belastbar sagen, auch aus meiner Arbeit so in Unternehmen, dass das ja eigentlich immer so ist, ne? Also die Zahl muss immer im Kontext betrachtet werden und dann verstehst du sie erst.
Ja,
Ja.
genau. Du warst Führungskraft, du hast gegründet, habe ich gesehen, warst auch selber Geschäftsführer viele Jahre lang, bist es noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt genauso wie ich unterwegs im Executive Coaching, ich habe gesehen, Impulsgeber, ganz spannende Geschichte. Das heißt, wir haben beide viel mit Führungskräften zu tun, die in unterschiedlichsten Kontexten stehen und sich, glaube ich, gerade auch ganz viel in Umbruchsphasen befinden. Ne, unsere Spezialität ist ja letztendlich die Begleitung von Menschen in Veränderung. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr strategischen Fokus auf die Dinge drauf. Wenn du als Impulsgeber in solche Felder reingehst, was ist dir wichtig zu transportieren unter dem Aspekt Beyond KPI? Was ist dann so Kern der Message an die Leute? Also wenn jetzt jemand zuhört, der Führungskraft ist und sagt, der Klung, was soll ich von dem lernen? Wieso soll der heute hier sein? Was wäre das?
Ja, auch da ist wieder so interessant. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn es so ein Pitch wäre, ich glaube, in meinem Leben war Pitch mal ein Begriff, der sehr zentral war. Da würde ich heute sagen, ich glaube, da bin ich beyond, weil Pitch ist nicht mehr so mein Ding, aber eben auch aus der Erfahrung raus, wie du gesagt hast. Also ich habe mal in einer Branche gearbeitet, eben wo es völlig klar war, dass man um Aufträge pitchen muss. Und da ist jetzt auch erstmal nichts schlecht, gut oder schlecht dran. Es ist einfach nur so, dass ich zum Beispiel heute sagen würde, das ist jetzt nicht mehr so richtig meins. So diese sogenannten Elevator-Pitches, erklär mir mal in 90 Sekunden, was dich denn so ausmacht. Da merke ich jetzt zum Beispiel auch schon, das kann ich mal so offen teilen, da geht in mir so ein Teil an, der dann sofort sagt, ah, alles klar, Leistung, bam, drücken wir mal den Button und dann rufen wir das ganze Ding ab. Vielleicht ist das schon so die erste Botschaft, dass ich eben auf der einen Seite, glaube ich, durchaus belastbare, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, Fronterfahrung habe mit so Dingen, die da einfach im Business laufen müssen. Ich sag jetzt mal, vielleicht auch aus dem Sport kommt, ne? Also da ist so, wenn du irgendwie ja Leistungssport machst, dann musst du ja auch überlegen, du hast am, nehmen wir jetzt mal das Wochenende, da stehst du halt jetzt im Falle vom Handball in einer Halle und musst halt liefern. So, und da ist ja trotzdem alles von dir dabei. Und da gibt es gute und da gibt es schlechte Tage. Da gibt es eine Audience, die sitzt direkt in der Halle, die gibt dir sofort Feedback. Also, ne, so nach dem Motto, du kannst Sachen richtig gut machen, dann springen die alle auf die Bänke und sagen, was für richtig geiler Scheiß. Und 10 Minuten später machst du irgendwas verkehrt und dann wird dir unterstellt, du kannst eigentlich gar nichts. Also du bist ja da schon in einem maximalen Spannungsfeld. Also ich sag, du bist in einem Feedback-Loop, so unmittelbar, wo es schon mal als allererstes darum geht, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Da bin ich zum Beispiel an dem Punkt, wenn ich da heute drauf schaue, dann weiß ich zum Beispiel damals gar nicht. Also außer nur eben genau, totaler Frust, totaler Euphorie.
Ja.
So, und jetzt hast du auch angesprochen, ich glaube, so ein Satz, den höre ich mich auch häufiger sagen, gerade eben, vielleicht gar nicht so explizit, aber der taucht eben auf. Ja, ich habe schon mal gegründet und ich kann auch ehrlicherweise sagen, ich bin auch schon damit maximal gescheitert. Vielleicht ist das eine Erfahrung, da weiß ich heute, da kann ich ganz viel rausnehmen. Aber zu dem Zeitpunkt des Scheiterns,
nicht so
kann ich
schön.
Dir heute leider nicht, das kann ich nicht glorifizieren, sondern ich kann nur sagen, wie viel Schmerzen und wie viel Energie das mich gekostet hat und vor allen Dingen, wie viel Schmerzen das auch waren.
Ja.
Und zwar auf allen Ebenen. Körperlich, emotional, mental, finanziell. Und das sind vielleicht auch Dinge, wo ich heute drauf schaue. Und wie gesagt, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, das nicht zu sehr zu verklären. Ich habe da echt auch so ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich auch weiß, ja, so würde ich jetzt nicht mehr machen. Und nur weil wir darüber auch schon mal gesprochen haben, daraus leite ich jetzt aber keine so eindimensionale Saulus-Paulus-Nummer ab. Na ja, ich bin da gescheitert und jetzt habe ich irgendwie den Anspruch, allen zu erklären, wie es geht. Aber um auf deine Frage zu antworten und man merkt, das ist durchaus ein Punkt zu Exkurseritis, den ich dann schon mal habe. Ich glaube, dass das eine vielleicht irgendwie eine Art von Präsenz ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen auch so sehr schwammig. Ich glaube zutiefst daran, dass durchaus Leute, und ich bin ja jetzt auch eher so interessanterweise in so Top-Management-Sachen unterwegs und häufig übrigens auch dann immer in so Business-Units, die richtig hart Leistung bringen müssen. Das ist auch ganz interessant, weil ich zutiefst glaube, irgendwie ist da so eine andere Frequenz. Leute kriegen das irgendwie mit, ohne dass ich das jetzt die ganze Zeit explizit erwähne. Und vielleicht ist es so, was heute, wie soll ich sagen, ich für mich ja eine wichtigste Erkenntnis war und auch in meinem Leben ja eine Art von Entwicklungsprozess war. Ich bin da auch ganz demütig zu sagen, ja, ich habe das selber alles erlebt und weiß heute, es gibt ein paar Dinge, die würde ich anders machen und weiß aber auch, wenn jemand in der Situation ist, dass meine erste Aufgabe nicht nur darin besteht, jetzt jemand schlau zu erklären, was er jetzt alles zu tun hat, sondern eher, ja, ich sag eher fast wie so eine Art Raum zu schaffen, auch das klingt jetzt wieder schwammig, wo das erstmal sein darf und dann zu überlegen, wie können wir da gemeinsam anders drauf schauen und natürlich vielleicht auch von persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, profitieren, aber gleichzeitig, und das finde ich eben auch wichtig, ich habe mich jetzt die letzten 15 Jahre, ich glaube, das teilen wir ja auch, dann wird man ja irgendwann so ein Fortbildungsjunkie, halt 1000 Sachen gemacht.
Ach, ja,
auch hier beyond KPI, so KPI an der Stelle, ganz viel Theorie, aber eben auch ganz viel Theorie, glaube ich, um die eigentlich erst wieder loszulassen, weil auch da ist für mich zum Beispiel immer ganz wichtig. Ich finde den Begriff applied so schön, also angewandte Theorie. Ne? Und auch zum Beispiel angewandte Theorie heißt für mich auch, habe ich mich mit beschäftigt, ist aber nicht meins, lasse ich wieder los. Oder so dieses berühmte, habe ich mich mit beschäftigt und ich habe es wirklich verstanden und zwar nicht nur kognitiv und intellektuell, sondern ich habe wirklich so verinnerlicht, also dieses Embodiment und durch dieses Embodiment kann ich es zum Beispiel auch wieder loslassen und muss dann nicht so dogmatisch durch irgendeine Methodik treiben, sondern kann sagen, ich habe viel gemacht an der Stelle und irgendwie gibt's da so einen Methodenkoffer, wobei mir das auch schon wieder zu kognitiv ist und ich kann darauf zugreifen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie das passiert, dann hat das schon wieder keine Logik. Aber irgendwie macht's dann häufiger Sinn. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber irgendwie klang's für mich schlüssig.
Wir tasten uns bei dem Thema noch ein bisschen weiter vor, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Also wenn wir so mit Nachwuchskräften arbeiten, also mir geht's häufiger so, dann kommt ja am Anfang ganz oft die Frage, ah, zeig mir doch mal, wie das geht. Und ja, ne, so ein Elevator-Pitch, kannst du deine Exco-Vorlage auch in 60 Sekunden mit einer schönen, bildhaften Geschichte, kannst du das? Bist du dazu in der Lage? So, ich finde das wichtig, das mal zu lernen, um es dann irgendwann wieder loslassen zu können. So, also genau das. Und dieses von dem Wunsch nach es zu können, über was ist die Technik, wie muss ich das 60 Sekunden, auch da sind wir wieder bei einer Zahl, ja, wieso muss ich das unter 60 Sekunden können, aber es gibt ja lauter so Zahlen, die unser Leben bestimmen, dahin zu kommen, dass du es halt irgendwann nicht mehr machst, dass du dann dich da rein entspannen kannst, dass du das vielleicht auch als ja ganz, also ganz körperliches Erlebnis sogar erfahren kannst nachher solche Präsentationen, was es bedeutet, auch im Fluss zu sein, ne, so mit den Dingen so mitgehen zu können. Das ist ja ein Weg.
Absolut. Ich will da noch was ergänzen. Also ich kann das nicht nur ergänzen, sondern will das doppelt unterstreichen und 24 Ausrufezeichen dahinter machen. Ich bin da so ein bisschen, ich sage jetzt mal so bei Goethe, ne? Der sagt ja, ne, ich hatte leider keine Zeit für einen kurzen Brief, deswegen habe ich dir einen langen geschrieben. Deswegen zum Beispiel, was du beschreibst, ist so, also das zu können, also sich wirklich aufs Wesentliche runterreduziert ausdrücken zu können, was jetzt fast ein bisschen paradox klingt, wenn man mich hier sprechen hört, finde ich eine richtig hohe Kompetenz. Und die auch zu lernen, finde ich maximal wichtig. Also das ist genau wieder so eine Art von Paradox. Ich glaube, durch dieses auch vielleicht Tal der Tränen des Lernens an der Stelle zu gehen und ne, irgendwie zu machen und wieder zu lang zu sein. Auch das kann ich zum Beispiel sagen. Ich hatte auch mal irgendwie eine Art von Chef, ne, der hat an der Stelle eben mich so lange getriezt. Der hat dann immer gefragt, wie würde die Headline in der Bild-Zeitung lauten? Jetzt nicht, weil die Bild-Zeitung so toll ist, sondern weil diese Headline-Fähigkeit zu haben, vor allem gerade im Business-Kontext, ist unglaublich wichtig. Die aber zu entwickeln, ist übrigens gar nicht so einfach. Deswegen manchmal ist das, und deswegen will ich ganz bewusst sagen, mir geht es jetzt hier nicht darum, die Bild-Zeitung zu glorifizieren, aber es gibt ein paar Dinge, Skills, die da drin stecken, die sind echt beeindruckend. Und das, was du beschreibst, ist eben für mich zum Beispiel genau das. Das zu können, ist wichtig und auch durch das Tal der Tränen zu gehen, ist wichtig. Und gleichzeitig weiß ich zum Beispiel, dass der innere Zustand, aus dem ich das mache, übrigens maximal einen Einfluss auf den Output oder auf das, wie es wird, hat. Das wusste ich jetzt aber vor 30 Jahren, als ich das zum ersten Mal lernen sollte, übrigens noch nicht. Das ist vielleicht so eine Art von, vielleicht sogar, wie soll ich sagen, Mitbringsel, was ich habe, wenn jetzt heute jemand zu mir kommt und eben zum Beispiel eine Top-Führungskraft und sagt, ich stehe halt vor Menschen und es geht darum, das wirklich auch zu lernen, dann finde ich das super. Dann kann ich so, das wäre für mich übrigens die KPI-Ebene, jetzt mal wieder zu dieser Metapher, Theorie, Lernen, Skill, Kompetenz entwickeln, Methodik können. Beyond bedeutet für mich aber, immer auch auf dem Schirm zu haben, was macht das eigentlich gerade mit dir oder mit welchem inneren Zustand sitzt du da? Weil ich zum Beispiel jetzt auch wieder, vielleicht aus diesem Leistungssport, ich weiß zum Beispiel heute, sage ich das manchmal wirklich, wenn ich die Fähigkeit, mich zu fokussieren oder in meine innere Ruhe zu kommen, vor über 30 Jahren schon in der Halle gehabt hätte, mein Gott, wo wäre ich da gelandet? Ich
Was wäre
weiß
dann
nur,
möglich gewesen?
genau, deswegen, also, ne, deswegen, dann würde ich jetzt, ich will jetzt auch mal sagen, also, ne, bei allem sportlichen Erfolg und so weiter, es gibt Menschen, die waren viel, viel besser als ich. Aber ich will nur sagen, ich weiß zum Beispiel, das hätte mir damals total geholfen. Aber vor 30 Jahren, also den Begriff Meditation, um Gottes Willen, will ich gar nicht in den Mund nehmen, aber setz dich mal hin in die Stille und fokussier dich mal, also den habe ich jetzt da noch nie wann gehört, sondern da ging es eher darum, keine Ahnung, hast einen Ohrfall bekommen, stell dich nicht so an und guck mal irgendwie, genau, dass du klarkommst und irgendwie da draußen Leistung bringst. Also das ist eher vielleicht sogar das, was für mich an der Stelle auch wieder Beyond KPI ist und auch damals schon war.
Ja, genau. Falls man jetzt gerade einen Hund im Hintergrund hört, wir lassen das einfach mal laufen. Unser Hund jagt nämlich gerne Eichhörnchen. Also für alle, die zuhören und auch einen Hund haben. Genießt es. Ich glaube, sie hat was im Garten gesehen. Das soll uns aber nicht abhalten. Ich möchte noch mal zurückkommen zu dem Thema, wo du gerade sagtest, dieses, ja, zu schauen, was macht das eigentlich gerade mit mir, nach innen zu gehen, wirklich das Innen wahrzunehmen. Ich hatte Anfang des Jahres ein Training mit ja schon fortgeschrittenen Führungskräften, also das, was man klassisch Talente nennt auch. Und ich habe bewusst für diesen Tag alle Fragen so formuliert, oder ne, man geht ja so ein bisschen im Kopf vor, also ich mache mir jetzt kein Skript, dass ich wirklich hinschreibe, dann fragst du das und dann sagst du das, aber ich überlege schon so, was ist so das Setting, wo will ich eigentlich hin? Und ich hatte in meinem Kopf alles so formuliert, dass ich immer wieder aufs Gefühl abgezielt habe, ganz explizit. Um ja einfach da eine andere Ebene mit reinzubringen. Und habe jedes Mal bei dem Tag auch darauf geachtet, wie wird denn jetzt geantwortet auf diese Frage? Und ich fand es ganz erstaunlich, das sind vielleicht 2 von 25, die wirklich aus einem Gefühl heraus geantwortet haben. Und spannenderweise, muss ich an der Stelle dazu sagen, ich hoffe, ich drücke das jetzt korrekt aus, es waren diejenigen in der Runde, die einen südeuropäischen Migrationshintergrund hatten. Also, wo man den Leuten ja eh zuschreibt, die sind mehr im Gefühl. Dieses Reinspüren, dieses gefühlsorientierte Sein, wovon ich sehr viel halte inzwischen, und du ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Warum ist das so gut? Wo siehst du da den Vorteil drin, dass man sich überhaupt damit beschäftigt? Weil für viele Menschen ist das Gefühl ja erstmal anstrengend, ne? Also, da drin wahrnehmen ist ja, macht ja keinen Spaß immer unbedingt.
Ich würde übrigens gerne den Begriff Gefühle noch mal mehr einordnen. Für mich ist es nämlich eher so eine Art Inner State Scan. Und da ist ja mehr als Gefühle, sondern Für mich ist so die Frage, und auch hier an der Stelle, ich habe mich sehr viel mit Mindfulness beschäftigt. Und Mindfulness ist ja entweder gerade so der absolute No-Brainer, entweder sind irgendwie alle mindful oder irgendwie, ne, so, dass man es nicht mehr hören kann. Oder es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, habe ich noch nie mit beschäftigt. Das ist für mich so exemplarisch. Also für mich ist es eher so ein Inner State Scan und da sind Gefühle ein Teil von. Das ist nämlich ganz wichtig, weil da jetzt gerade im unternehmerischen Kontext oder im Business-Kontext und übrigens glaube ich von egal auf welchem Level, ist ja auch die Wortwahl eine extrem wichtige, gerade zu Beginn, um überhaupt mal eine Anschlussfähigkeit herstellen zu können. Wenn du da irgendwie bei einem Check-in erstmal fragst, wie fühlst du dich gerade? Zum genau. einen ist dann immer interessant, welche Qualität hat die Antwort? Und zum anderen ist das möglicherweise schon so der erste Moment, wo du alle verschreckst. Also deswegen glaube ich an der Stelle auch immer an Momentum.
Ja.
Und eben, jetzt komme ich mal zurück, für mich ist es eher ein Inner State Scan. Und da gibt es so profane Fragen, so spreche ich auch manchmal ganz gerne, auch eben den sogenannten Top-Management. Wie kriegst du mit, wie du dich mitkriegst? und das, alleine zum Beispiel dieses Wort sorgt schon mal dafür, dass die Leute erstmal wie kriege ich? Und wenn ein Momentum existiert, glaube ich, dann haben durchaus mehr Menschen da Zugang zu. Und dann bist du natürlich gerade, und deswegen, ich kann das total nachvollziehen, sofort an dem Punkt, naja, was bringt mir das jetzt gerade?
Ja, genau.
Naja, und jetzt sind wir eben wieder an dem Punkt, wo es gibt eine ganz pragmatische Antwort, finde ich, und es gibt eine Antwort, die hat eher fast ein bisschen philosophischen Charakter. So, und jetzt ist immer die Frage, in welchem Kontext ist man gerade, wie viel Zeit hat man gerade? Und ich glaube auch hier wieder, da gibt es wahrscheinlich keine richtig und falsch, sondern eine gesunde Balance zu finden zwischen, ich muss ein bisschen Kontext geben und gleichzeitig ist er auch ganz pragmatisch. So, und du hattest vorhin erwähnt, ja, ich komme zum Beispiel so aus dem ganzen Strategiekram. Und das ist für mich zum Beispiel auch in meinem Leben eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Also, ich würde sagen, tausende wäre jetzt wahrscheinlich vermessen, aber hunderte Strategie-Workshops schon gemacht zu haben, aber schon vor Jahren, also so 20 Jahren. Und da auch immer Kreativtechnik hier, so und so und so und so, hat übrigens immer an den Punkt geführt, dass ich ganz häufig mich gefragt habe, naja, es gibt ja so eine Art Content-Ebene. Also man arbeitet inhaltlich an der Strategie. Und das ist auch ganz toll. Da kann man Kreativtechniken vorwärts, rückwärts machen. Da kann man sich in den Stuhlkreis setzen. Da kann man assoziative, ich weiß nicht was für, alles Methoden machen. Und trotzdem, und das ist vielleicht aus heutiger Sicht, kriege ich das nochmal viel besser auch gegriffen, auch erklärt, gibt es ja so eine Prozessebene, also eine soziale Dynamik. Also die Menschen, die die Strategie machen, die da zusammensitzen.
Ja.
Und übrigens für mich war, und das weiß ich in der Rückschau heute, ist das zum Beispiel auch Beyond KPI gewesen. Gab es einen Moment, wo ich halt immer mehr gemerkt habe, ich habe mich immer mehr gefragt, warum scheitern diese ganzen Strategien eigentlich? Und woran scheitern die
eigentlich? Kennt jeder, glaube ich. Jeder, der zuhört, weiß, Strategie entwickelt, ging schon mal daneben.
Ja, bis hin zu, machen wir uns nichts vor, inflationäre Strategie-Meetings ja vielleicht auch gerade in Unternehmen gemacht werden. Ne? Also irgendwie, wir machen Strategie-Meeting. Und auch hier kommt wieder ein bisschen Augenzwinker. Meine Perspektive, ich glaube ja, dass der Strategiebegriff viel inflationär benutzt wird. Also heute ist ja alles Strategie. Wo ich manchmal sogar glaube, man muss erstmal eine Begriffsklärung machen. Machen wir jetzt hier gerade Strategie oder ist es vielleicht einfach nur, wir machen mal einen Plan, wie wir irgendwas machen. Also das ist schon, da merkt man schon, da kann man ja schon alleine darüber eine Stunde sprechen. Ne? Also heute ist ja dann der Einkauf von Toilettenpapier schon eine Strategie. Wo ich sage, naja, da kann man jetzt einfach sagen, machen wir es so oder machen wir es so. Was ich damit nur sagen möchte ist, also wie sieht so ein Strategieprozess aus? Sehr überspitzt und sicherlich sehr auf der Ebene fast einer Plattitüde. Ne? Also deswegen nicht falsch verstehen. Also die vermeintlich Schlauen setzen sich zusammen in irgendeinem Offsite, so beschreiben die das dann, über 2 oder 3 Tage stecken die Köpfe zusammen, dann gibt's vielleicht auch Moderation und so weiter und dann machen die auch schlaue Sachen, um Gottes Willen. Und dann purzeln die irgendwann 3 Tage später da raus, wie gesagt, jetzt alles sehr, sehr kindlich, naiv, überspitzt formuliert und verkünden dann der Crowd, also der Belegschaft, die frohe Botschaft. Mit der Erwartungshaltung, dass sie natürlich alle vor Begeisterung sofort auf den Rücken fallen und sagen, genau so machen wir's. Und wenn du mich jetzt ehrlicherweise fragst, wahrscheinlich alle, die zuhören, wissen, und genauso funktioniert es eben nicht.
Nee.
So, und dann ist ja die Frage, ist denn jetzt alles, was die gemacht haben, schlecht gewesen? Und hier glaube ich auch, und da wird es halt auch wieder komplexer, ich glaube nicht. Also das kann manchmal der Fall sein, aber ich glaube nicht. Und spätestens hier, und das ist eben das Wichtige für mich, merkst du, und da bin ich dann bei Leuten wie, da kommen dann so Begriffe wie Metakognition rein. Also 1976, da gab es einen Typ, Flavel heißt der, glaube ich, Stanford, der hat irgendwann diesen Begriff geprägt, Metakognition. Das heißt also, wie sehr ist der innere Zustand der Menschen, die in dem Strategieprozess, also die Strategie entwickeln, verantwortlich für den Outcome oder für das Ergebnis?
Ja.
Und er hat klar nachgewiesen, damals schon, total. Also sehr vereinfacht ausgedrückt, Menschen, die zum Beispiel Angst haben, Menschen, die unsicher sind, Menschen, die zum Beispiel in einem Umfeld arbeiten, wo nicht alles klar ist, werden immer andere Strategien schreiben als Menschen, die zum Beispiel jetzt sehr einfach aus keine Angst haben. Menschen, die Angst haben, sich unsicher fühlen, werden immer, sehr einfach ausgedrückt, angstgetriebene Strategien schreiben. Die werden immer irgendwie von weg Strategien schreiben, wie man so schön sagt.
Ja.
Und das ist doch total spannend. Und jetzt müssen wir ja überlegen, jetzt sitzen aber natürlich wieder in diesen sogenannten Settings Menschen, die alle sagen, ich habe keine Angst, gar kein Problem für mich.
Hat ja keine Angst.
Und das ist auch ja wieder erstmal okay, nur wir wissen ja alle, das sogenannte, was eben nicht so direkt ausgesprochen wird, aber trotzdem im Raum ist. Und das ist jetzt nicht nur der Elefant, der im Raum ist, sondern das, was im Inneren passiert, hat offensichtlich maximale Auswirkungen auf eben die sogenannte Content-Ebene. Und vor 15 Jahren, übrigens, das war so tatsächlich für mich der Kickoff, mich übrigens mit eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen, war, weil ich an dieser Frage immer gescheitert bin. Und immer dachte, ich muss auf der Content-Ebene oder auf der Methoden-Ebene noch irgendwie geileren Scheiß machen. Also angefangen, nicht falsch verstehen, so, ja, Design Thinking, cool, machen wir jetzt genau. Aber auch bei Design Thinking ist ja auch spannend. Die wirkliche Magie von Design Thinking wird ja nicht gehoben, weil ich den Prozess verstanden habe. Um ehrlich zu sein, um Design Thinking, den Prozess zu verstehen, kannst du ein Buch für 10 Euro bestellen, kannst du lesen, hast den Prozess verstanden. Die Magie von Design Thinking ist übrigens ja was häufig total ausgeklammert wird, heißt Shushin-Prinzip. Beginner's Mind. Also wie sehr bin ich in der Lage, in diesen Prozess einzusteigen und zu merken, ich bin so aufgeladen mit meinem Expertenwissen, dass gar nichts Neues mehr entstehen kann. Das sagt man ja auch, diese sogenannte Ja-Aber-Grenze. Also vermeintliche schlaue Experten sitzen zusammen und machen jetzt mal Innovation. Mittlerweile weiß man, was die dann machen, ist eigentlich nur Optimierung, aber keine Innovation. Echte Innovation entsteht ja aus diesem Not-Knowing, entsteht aus der Fähigkeit, sich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes leer zu machen. Und jetzt sind wir fast bei Weisheitstradition, weil sich leer zu machen. Also,
das ist für mich da total nah dran.
Genau, ist im Grunde, könnte man sagen, das ist eigentlich, und jetzt auch wieder sehr vorsichtig formuliert, die buddhistische Lehre. Also es ist davon, okay, setz dich mal hin und krieg mit, wie du dich mitkriegst. Und krieg vor allen Dingen mal mit, wo du dich selber limitierst, weil du eine Story im Kopf hast, die heißt, ich bin ja eigentlich wahnsinnig schlau. Und weil ich so schlau bin, muss ich das ja auch ständig sagen. Oder kriegst du gerade mit, wo du dich zum Beispiel durch dein Expertenwissen selber limitierst, weil du sofort die Ja-Aber-Grenze im Kopf hast. Ne? Also es wird eine Innovation entwickelt, die klingt natürlich am Anfang erstmal strange vielleicht. Was? Nee. Funktioniert nicht. Wahrscheinlich kennst du das auch. Wenn aber Menschen dann zusammenkommen, dann sitzen die manchmal 4, 5 und den ganzen Tag zusammen und haben richtig coole Ideen und das Ganze kippt, ne? Wenn die das erste Ja-Aber im Raum sorgt dafür, dass natürlich alle danach nur noch damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu erklären, warum das alles nicht funktioniert. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ein bisschen ausgeholt, ich weiß nicht wie lang, aber ich glaube, wenn ich die Chance habe, manchmal in Kontexten so einen Prozess aufzumachen, habe ich selten erlebt, dass selbst Menschen, die auch in maximaler Entscheidungsverantwortung im Unternehmen sitzen und sagen, habe ich noch nie erlebt. Oder, nee, absolut nicht. Und ich glaube, und vielleicht, ich habe die stille Hoffnung, dass das klar geworden ist, damit ist klar geworden, der innere State. Also wie kriege ich mit, wie ich mich mitkriege, hat nicht nur was damit zu tun, wie fühle ich mich gerade, geht's mir gerade gut oder schlecht. Alleine die Frage, wie geht's dir und die Antwort gut, da habe ich ja schon Spaß dran zu sagen, das ist mal spannend, da weiter reinzugehen.
Natürlich.
Also von daher, so schaue ich da drauf. Und so glaube ich auch, ist es zum Beispiel Impulsgeber zu sein, Leute einzuladen, weil auch hier an der Stelle bin ich da auch voller Demut und habe nicht den Anspruch, dass alle sofort sagen, wow, genau so, sondern in der Regel erlebe ich, dass mehr Menschen im Raum, ich sage das jetzt wie gesagt mit aller Vorsicht, da mitgehen und sagen, ja stimmt. Und dann ist das doch wie so eine Art kleines Aha-Erlebnis vielleicht gemeinsames. Und da weißt du selber, ein Aha-Erlebnis ist ja auch was, Nervensystem ist im Boot. Leute merken irgendwie so eine körperliche, kurze, kleine Reaktion. Und dann zu sagen, okay, und wenn wir da so drauf schauen, was bedeutet das denn eigentlich dann für den Prozess? Und das finde ich zum Beispiel hochspannend.
So, ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch mit Stefan Klung, Teil 1 unseres Gesprächs, vielmehr gut gefallen hat. Und möchte dich jetzt schon einladen, dir auch Teil 2 anzuhören, der in wenigen Tagen erscheint. Da geht's darum, wie du ja Klarheit findest und vor allen Dingen in Spannungsfeldern, also da, wo es schwieriger wird, auch wirksam bleibst. Also wie schaffst du es als Führungskraft, inmitten von Unsicherheiten, von Komplexität und äußeren Einflüssen, ja, noch in deiner Mitte zu bleiben und noch wirksam zu handeln? Da geht's in Teil 2 drum. Bis dahin wünsche ich dir schon mal eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn du uns hier in der Episode vielleicht eine positive Bewertung geben magst. Und ja, schau gern mal bei Stefan auf seiner Webseite oder bei seinem Podcast vorbei, Beyond KPI. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und ja, just keep going.